Epheser 1 und ja, noch, oder noch ein paar Verse mehr. Epheser 1 ab Vers 3. Gepriesen sei Gott, unser Vater, der Gott unseres Herrn Jesus Christus. Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm, damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt, der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat durch Jesus Christus, seinem geliebten Sohn. Die Worte, die uns die Monika eben vorgelesen hat, wenn man die in Epheser 5 so liest und so im ersten Moment auf sich wirken lässt, da kann manchen so der erhobene Zeigefinger aus diesem Text herauskommen, dass ich auf einmal denke, oh, so viel Ermahnung, so viel, ja, wo ich auf einmal so, das soll ich nicht und darauf muss ich achten und das könnte gefährlich für mich sein. Und manchmal hören wir ja solche ermahnenden Texte, die wir in der Bibel immer wieder haben. Vor zwei Wochen hatte ich schon mal aus dem Alten Testament von dem Propheten Jeremia auch so einen etwas schwierigeren Text. Bei manchen Menschen kommt dann so direkt auch ein erhabener Zeigefinger aus so einem Text heraus. Und ich möchte trotzdem mal kurz vielleicht einige Gedanken, die mir so gekommen sind, warum Paulus diesen Epheserbrief überhaupt geschrieben hat. Und damals war es in den Gemeinden so, dass ja so ein Brief, ein ganzer Brief vorgelesen wurde, von Kapitel 1 bis Kapitel 6. Das war dann der ganze Brief, eine Verkündigung. Heute schnappen wir uns so einen kleinen Abschnitt heraus und den versuchen wir dann in der Predigt auszulegen und zu kommentieren. Aber ganz im ersten Kapitel sagt uns der Apostel Paulus, ja, er sagt uns nicht etwas, er lobt Gott dafür, für die Bestimmung, die er Menschen damals in Kleinasien, an die dieser Brief gerichtet war, die Bestimmung, die Gott für diese Menschen hat. Er hat euch dazu bestimmt, aus Liebe hat er euch dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu sein. Paulus ist auf seinen Missionsreisen durch Kleinasien gekommen. Kleinasien, das die heutige Türkei ist. Das war sozusagen der damalige kulturelle Raum. Da boomte das Leben, da ging die Post ab, da pulsierte das Leben, auch das Kulturleben, das geistige Leben, das religiöse Leben. Paulus ist immer in diese Zentren hineingegangen nach Ephesus und hat dort auch eine ganze Zeit lang, fast zwei Jahre, hat er sich in dieser Stadt aufgehalten. Er ist mit den Menschen, mit der Kultur in Berührung gekommen. Und 53 ungefähr war er in Ephesus. Und jetzt ist der Anfang der 60er Jahre, entweder vielleicht aus Caesarea oder aus Rom, man weiß es nicht genau. Aus jedem Fall schreibt Paulus aus der Gefangenschaft heraus an die Christen in Kleinasien diesen Epheserbrief oder Kolosserbrief. Die Briefe sind da ähnlich in diese Richtung gerichtet. Und das ist die paulinische Nacharbeit. Das ist diese Nacharbeit, die er an diese jungen Gemeinden durch seine Briefe richtet, weil es sein tiefer Wunsch ist, dass diese jungen Gläubigen, die aus einem heidnischen Umfeld kommen, dass die im Glauben bewahrt bleiben. Und er entfaltet dann in seinen Briefen zunächst einmal das große Indikativ, so nenne ich das manchmal, das, was Gott für diese Menschen in Jesus Christus getan hat, was ihre Bestimmung ist. Und das ist immer das Fundament für jede Ermahnung. Lebt als geliebte Kinder Gottes. Lebt als geliebte Kinder Gottes. Und darum geht es. Es geht also darum, dass so wie Eltern, dass manchmal so die von uns Kinder haben, die wissen das. Wenn dann Eltern die Kinder auf so eine Klassenfahrt gehen und die dann irgendwo nach Paris mit dem Zug fahren oder nach Berlin, dann hat man ja so als Eltern so alle möglichen Gedanken und auch Fantasien. Und dann gibt man den Kindern ja viele gute Ratschläge mit auf den Weg. Und die ein oder andere Ermahnung. Wer hat das schon gemacht von den Eltern hier? Ja? Aha, ihr kennt das. Und dann sind die Kinder manchmal so ein bisschen erschlagen. Erschlagen mit dem, was die da so alles bedenken sollen. Das wird dann manchmal so ein bisschen unreflektiert rausgehauen. Aber warum machen das Eltern? Warum machen das Eltern? Weil sie ihre Kinder lieb haben. Und weil ihnen das Wohl ihrer Kinder am Herzen liegt. Und das ist auch so die Intention, die Absicht, mit der wir das, was wir eben gerade gehört haben, dass wir diesen Abschnitt mit genau dieser Intention hören. Da ist jetzt nicht jemand, der uns alles Gute verbieten will, was Spaß macht, sondern da ist ein Herz dahinter, ein liebendes Herz Gottes und vermittelt durch den Apostel Paulus in diesem Brief, das sich an Kinder richtet, an Kinder, die geliebt sind. Nun, die jungen Christen damals, die haben in einem schwierigen Umfeld gelebt. Wie wir heute auch. Wenn ich daran denke, Ephesus in Apostelgeschichte wird uns überliefert, da gab es einen der größten Tempel der Antike, nämlich den Tempel der Artemis oder Latein, die Römer haben sie Diana genannt, eine Fruchtbarkeitsgöttin, ein Tempelkult, Tempelfeste. Und als der Apostel Paulus dort missioniert und Menschen zum Glauben kommen, die Bibelkenner wissen, wen das ganz schwer aufgeregt hat. Den Demetrius, den Silberschmied. Der fürchtete um sein Geschäft, der hat nämlich so kleine Statuen gemacht aus Silber und das war eine Kunsthandwerkerschaft in dieser Stadt, die von diesem Handel gelebt haben. Da hingen Arbeitsplätze dran, da hing Geld dran, da hing Reichtum dran und auf einmal kommen Menschen zum lebendigen Glauben und sagen, wir brauchen diese kleinen Götzenbilder nicht mehr. Dieser Kult spielt für uns, der so kulturell für diese Stadt enorm wichtig gewesen ist, der spielt für uns keine Rolle mehr. Aber können wir uns ganz leicht vorstellen, was das zum Beispiel, wenn ich vorher in so einer Werkstatt gearbeitet habe, wenn ich Lieferant in so einem Kunsthandwerkerbetrieb vorher als Handwerker gewesen bin, wenn meine Familie daran hängt, wenn mir auf einmal von mir erwartet wird, dass ich bei bestimmten Festen und Ritualen, die dort in dieser Stadt stattgefunden haben und die nicht immer nur gut waren, wenn ich da mitmachen soll, was das für Herausforderungen für diese jungen Christen damals in dieser Stadt gewesen sind. Und so können wir einfach mal gucken, ja, wie ist das denn bei uns? Ja, wir leben auch heute in einer schwierigen Welt. In einer Welt, wo ethische Maßstäbe zerbrochen sind, wo Erfolg, Geld, materieller Wohlstand das Leben bestimmen. Eine Welt, wo Und das wird ja auch hier in diesem Text angesprochen, wo Sexualität als Ware gehandelt wird, wo das Recht des Stärkeren gilt, wo man nach dem Lustprinzip lebt und wo Menschen sich durch Worte und Taten gegenseitig fertig machen. Und auch wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, wenn sie erkannt haben, ich bin geliebtes Kind Gottes, bin ich ja trotzdem noch in dieser Welt. Bin ich ja trotzdem noch all diesen Einflüssen und all dem, was diese Welt nun mal ausmacht, in der wir mittendrin sind, all dem bin ich ausgeliefert. Manchmal versuchen Eltern, ihre Kinder auf so eine heilsame Insel zu stecken und sie vor allem Einflüssen zu schützen und zu bewahren, dass man sie von allem sozusagen abschottet. Aber wisst ihr, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Sondern viel, viel wichtiger ist es doch, dass Menschen befähigt werden, ihr Leben in dieser Welt zu leben, in diesen Umständen zu leben und damit klar zu sein, klar zu kommen. Und Paulus zählt hier einiges auf. Er spricht von Habgier, von Unzucht, von schlüpfrigen Reden. Er spricht von Dingen, die Gott nicht gehorchen wollen. Er spricht von Götzendienst. Und die spannende Frage ist, die ich mal so kurz einschieben will, die der Paulus jetzt hier nicht gestellt hat, aber die ich mir einfach fragen will: Warum leben Menschen so? Was sind die Motive? Was sind die Absichten? Was ist das, was Menschen letztendlich dazu bringt, dass sie aus der Ehe ausbrechen, dass sie alle möglichen sexuellen Abenteuer suchen? Wisst ihr, im Grunde ist es so, dass Menschen in sich, wir Menschen sind von vornherein, von vorne bis hinten bedürftig. Wir haben Bedürfnisse nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Wir haben das Bedürfnis, bedeutsam zu sein. Wir haben das Bedürfnis, beachtet zu werden. Und das Problem ist ja, dass wenn wir als Menschen versuchen, diese Bedürfnisse aus eigener Kraft ohne Gott zu stillen, dann landen wir auf Irrwegen. Weil was sucht denn jemand, wenn er in sich ein sexuelles Abenteuer hineinbegibt? Was sucht ein Mensch denn dann? Er sucht irgendwie Bestätigung, Anerkennung, irgendwie Erfüllung. Da ist eine Leere da, die ausgefüllt werden muss. Warum muss denn ein Mensch, wer weiß wie viel Besitz anhäufen, viel, viel mehr als er braucht. Warum muss das nächste Fahrzeug immer größer und immer schöner und immer toller sein? Manchmal sind diese Motive den Menschen überhaupt nicht selbst bewusst. Aber dann sollte das einfach mal verstehen, dass hinter solch einem Verhalten, da stecken Sehnsüchte, da stecken Bedürfnisse dahinter. Aber da, wo Gott nicht im Leben mit hineinkommt, wo dieser seelische Hunger da ist, dann geraten Menschen auf Irrwegen. Und jetzt ist das manchmal so, dass das nicht nur den Ungläubigen passiert, die Gott nicht kennen, sondern dass das manchmal auch Christen passiert. Dass Christen auch auf Abwege geraten. dass Christen auch den Ordnungen Gottes misstrauen und Angst haben, sie könnten etwas zu verpassen. Dass diese Identität, geliebtes Kind Gottes zu sein, dass das manchmal nicht die Seele so ausfüllt. Wir haben heute Morgen das Lied gesungen, deine Güte, sie jagt mir nach. Und wisst ihr, Leben als geliebte Kinder Gottes, woher weiß ich denn, woher spüre ich das irgendwie, dass ich von Gott geliebt bin? Wisst ihr, vor vielen, vielen Jahren saß einer unserer Söhne vor uns. Und dann sagte er, war es Kindergarten oder Schule, ganz am Anfang in den ersten Schuljahren oder im Kindergarten, ich weiß nicht mehr genau, ob es Kindergarten oder Schule war. Dann saß er vor uns und dann sagte er, niemand hat mich lieb. Niemand hat mich lieb. Und dann saßen wir als Eltern da ganz schockiert. Ganz schockiert. Und dann sagten wir zu ihm, wir haben dich doch lieb. Und wisst ihr, was unser Sohn geantwortet hat? Ihr müsst das ja. Ihr müsst mich lieb haben. Ihr könnt da gar nicht anders. Und manchmal sind wir so, Gott muss uns doch lieb haben. Aber irgendwie ist diese Liebe so schal. Man kann das nicht so greifen. Und dann, wenn man das nicht so richtig auf einer tiefen, emotionalen, ganzheitlichen Ebene erlebt und erfährt, dann kann das auch bei Christen leicht entstehen, dass wir irgendwie versuchen, dieses Vakuum zu kompensieren. All das, was hier sozusagen aufgezählt wird, sind Kompensationsversuche. Wisst ihr, was Kompensation ist? Kompensation ist, wenn ich Durst habe und Salzwasser trinke. Was passiert nämlich, wenn ich Salzwasser trinke? Ich bekomme noch mehr Durst. Und all das, was diese Welt bietet, ist Salzwasser gegen Durst. Du kannst so viele Besitztümer anhäufen, wie du willst. Du wirst dich dadurch nicht sicherer und geborgen fühlen. Du kannst so viele Abenteuer im erotischen Bereich suchen. Du wirst dadurch nicht mehr Liebe bekommen. Und du kannst die wichtigste Position in deiner Firma anstreben und allen anderen zeigen, wie toll du bist. Und du wirst dadurch nicht dein Selbstwertgefühl stärken können. Das ist alles Salzwasser gegen Durst. Deshalb lebt als geliebte Kinder Gottes. Und hier ist eine ganz merkwürdige Formulierung, die ganz am Anfang stand. Da habe ich lange drüber nachgedacht, was das bedeutet. Nehmt also Gott zum Vorbild. Nehmt also Gott zum Vorbild. Da habe ich gedacht, jetzt wird die Messlatte hochgehalten. Nehmt Gott zum Vorbild. Soll ich jetzt aus eigener Kraft diesem göttlichen Ideal entsprechen? Und das noch am besten aus eigener Kraft? Nein, da gibt es eine ganz interessante Komponente. Wisst ihr, wodurch unsere Kinder in unseren Familien am meisten lernen? Sie ahmen uns nach. Das machen die ganz automatisch. Die ahmen uns einfach alles nach. Manchmal geht das sogar bis in die Motorik hinein. also der Gang meiner Kinder, je nachdem, oder manche Gesten, die haben die eindeutig von uns abgeguckt. Ne? Das ist dann so. Ohne dass sie das merken. Und wenn es hier heißt, ahmt Gott nach oder nehmt Gott zum Vorbild oder ahmt Gott nach, wo ist denn die Nachahmung? Nun, bei Jesus. Bei Jesus. Ich darf an Jesus sehen, wie er als Sohn Gottes in dieser Welt gelebt hat. Und wisst ihr, bei Jesus ist eines erstmal wichtig. Jesus, und das ist das Fundament des Sohnes gewesen. Jesus sagt, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Aus dieser Liebesbeziehung heraus, die Jesus zu seinem Vater hatte, daraus, aus diesem Beziehungsgeschehen heraus, ist sein ganzes Handeln bestimmt gewesen. Jesus hat nicht eine To-Do-Liste abgearbeitet, sondern Jesus hat aus dieser Liebesbeziehung heraus gelebt. Es ist also ein Beziehungsgeschehen. Jetzt habe ich eben ja gerade gesagt, manchmal fühlt sich die Liebe Gottes so ein bisschen schal für uns an. Aber ich habe gedacht, okay, das habe ich auch manchmal so, dass ich das nicht immer so wahnsinnig doll fühle, dass Gott mich lieb hat. Naja, wenn ich so schöne Lieder singe, ja. Aber woran mache ich mir die Liebe Gottes in Jesus Christus deutlich? Ich lese die Bibel. Ich schaue mir Jesus an. Und dann lese ich so eine Stelle und er herzte die Kinder. Und dann denke ich mir, wenn da ein kleiner Jochen gewesen wäre, wäre er auch dabei gewesen. In Jesus sehe ich, wie Gott uns liebt. Und dann sich von dieser Liebe prägen zu lassen, bestimmen zu lassen und zu sagen, ich verzichte auf das Salzwasser. Nein, ich verzichte nicht darauf, ich brauche das gar nicht. Ich will kein Salzwasser mehr, mit dem ich nur noch mehr Durst bekomme und was mich kaputt macht, sondern ich möchte in der Gegenwart Gottes leben und Gott zutrauen, dass er in Jesus Christus mich so sehr liebt, dass er sich auch um meine Bedürfnisse kümmert, dass er für mich sorgt, dass meine Sicherheit und Geborgenheit von ihm herkommt, dass meine Identität nicht durch meine Leistung bestimmt ist oder wie ich vor anderen dastehe. Wisst ihr, warum macht man doofe Witze? Weißt du, worüber die meisten Witze gemacht werden? Über andere. Jetzt kann man sich mal überlegen, warum macht man doofe Witze über andere? Überlegt mal drüber, ich brauche euch keine Antwort zu geben. Denkt mal darüber nach. Aber dann muss ich nicht mehr mich auf Kosten anderer darstellen, indem ich andere klein mache und niedrig mache. Weil ich weiß, in meinem Herzen, ich bin Gottes geliebtes Kind. Und wisst ihr, was Nachahmer Gottes machen? Sie fangen an zu lieben. Sie fangen an zu lieben. Dass unser Leben von dieser Liebe bestimmt ist, wie wir es heute gehört haben. Euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Da, wo ich die Liebe empfange, kann ich sie weitergeben. Und zum Schluss noch ein Gedanke. Die Liebe Gottes ist nicht unmittelbar. Sie steht uns nicht unmittelbar zur Verfügung. Die Liebe meiner Frau, die Liebe meiner Kinder steht mir unmittelbar zur Verfügung. Ich weiß, wenn ich was Gutes gekocht kriege, wenn meine Frau lieb zu mir ist, das spürt man halt. Und die Liebe Gottes ist nicht mittelbar. Mittelbar. Was bedeutet das? Erst in der Ewigkeit wird die Liebe Gottes unmittelbar jeden von uns treffen. Wenn wir ihn sehen werden, wie er ist. Und in dieser Welt ist die Liebe Gottes mittelbar. Gott gebraucht sein Wort, seinen Geist. Gott gebraucht seine Gemeinde. Gott gebraucht die Geschwister in der Gemeinde, damit seine Liebe uns erreicht. Und auch wenn ich die Liebe Gottes nicht unmittelbar, also körperlich von Angesicht zu Angesicht erleben kann in dieser Welt, trotzdem ist sie Realität, trotzdem ist sie Gegenwart, trotzdem ist sie da. Und trotzdem werden manchmal Menschen da auch richtig von geflasht. Das sind so die Höhepunkte, die Sahnehäubchen. Aber die mittelbare Liebe Gottes ist da, wo wir uns der Gegenwart Gottes aussetzen, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir miteinander unterwegs sind. Deswegen lasst uns als Gemeinde ein Raum sein. Ein Raum sein, wo wir uns gegenseitig von der Liebe bestimmen lassen, damit die Liebe, die ich brauche, vom Bruder, von der Schwester her kommt. Und lasst uns darin wachsen. Weil man kann es auch ganz schlicht sagen, wenn du in einer guten Gemeinschaft bist, dann brauchst du nicht zu den falschen Leuten zu gehen. Wenn du eine gute Gemeinschaft hast, wenn du in einer guten Familie zu Hause bist, dann musst du nicht woanders hinrennen und glauben, da gäbe es Anerkennung oder weiß ich was. Aber das war für mich ganz wichtig zu lernen. Die Liebe Gottes kommt mittelbar, nicht unmittelbar. Aber sie ist Realität, sie ist Gegenwart. Weil Jesus sein Leben für mich gegeben hat, für uns gegeben hat. Und seine Liebe ist Realität. Und eines Tages werden wir Jesus gegenüberstehen. Und dann werden wir von seiner Liebe so geflasht werden, dass das haut uns um. Das wird uns total umhauen. Und darauf dürfen wir uns jetzt schon freuen und davon sich bestimmen zu lassen, hier in diesem Leben. Das ist das, was wir brauchen, damit wir leben können als geliebte Kinder Gottes. Und all den anderen Mist, dass wir den sein lassen können. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Herr, unser Vater und Gott, du hast uns dazu bestimmt, deine geliebten Kinder zu sein. Und manchmal haben wir Angst davor, zu kurz zu kommen. Manchmal ist unser Leben, ja, dass wir diese Liebe, die du für uns hast, dass wir die gar nicht so richtig begreifen oder ja, dass das nicht unser Menschsein in unserem Innern so trifft. Aber Herr, die Realität deiner Liebe hängt nicht an unseren Gefühlen. Sie ist verbürgt in Jesus. Und Herr, so bitte ich dich, dass du uns groß wirst, dass du unser Denken, unser Fühlen und unser Wollen bestimmst, damit wir nicht zu Dingen greifen müssen, die uns schaden und die unser Leben kaputt machen. Herr, und so hilf uns, dass wir uns gegenseitig dabei helfen, mit dir unterwegs zu sein, als deine Gemeinde in dieser Gemeinschaft, in die du uns hineingestellt hast. Und wir danken dir für die Ermahnung, für das, was du uns durch dein Wort in Liebe sagen willst. Amen.